Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in ein Stück der Geschichte und des Erlebens des Propheten Elia, einem der ganz großen Propheten des Alten Testamentes, kein Schriftprophet, aber einer, von dem wir am meisten wissen, von den Propheten, die in der Frühzeit Israels aufgetreten sind. Und ich erzähle aus 1. Könige 19. Ein Stückchen die Vorgeschichte. Elia ist ein Kämpfer. Er kann was ab. Dieser Mann ist kein Weichei, sondern er zieht Dinge durch. Er gibt nicht schnell auf. Und als der König Ahab sich mit seinem ganzen Tun von Gott, dem Gott Israels, abwendet und einen auf multireligiös macht und gleichzeitig einen Tempel für Baal errichtet und Opfer für ihn einrichtet und seine Frau Isabel 400 Propheten Gottes töten lässt, da beauftragt Gott Elia, zum König zu gehen und ihm zu sagen, Gott ist auch der Gott über die Fruchtbarkeit dieses Landes, nicht der Götze Baal. Und Gott wird dir und dem Volk das zeigen, indem er es nicht regnen lassen wird. Und Gott wird dann entscheiden, wann es wieder regnet. Und mit dieser Ansage, mit der Elia zu dem König geht, riskiert er sein Leben. Im Handumdrehen konnte damals jemand umgebracht worden. Aber Gott möchte dem König und dem ganzen Volk eine Chance zur Umkehr geben. Und deswegen diese Ansage und dieses deutliche Zeichen, dass es nicht regnet. Und Elia muss fliehen. Er flieht aus dem Herrschaftsgebiet des Ahab und der Isabel und versteckt sich. Und er wird gesucht, überall gesucht. Er ist Staatsfeind Nummer eins. Und zwischenzeitlich muss er sich auch noch an einer anderen Stelle, nämlich in Syrophönizien, verstecken, dort, wo die Königin Isabel herkommt und wo der Baalskult herrscht. Auch dort versteckt er sich und Gott bewahrt ihn und mit ihm auch eine arme Witwe, die leidet unter diesem fehlenden Regen und der Hungersnot. Und dann nach 3 Jahren gibt Gott ihm erneut den Auftrag. Geh zum König Ahab und sag ihm meine Worte. Und Elia weiß, das kann wiederum bedeuten, dass ich mein Leben lassen muss. Ich begebe mich in höchste Lebensgefahr. Und er nimmt allen Mut zusammen und geht zum König Ahab. Und er sagt ihm, auf dem Berg Karmel, in der Nähe deiner Residenz, da soll es zu einem Gottesurteil kommen zwischen diesem Götzen Baal und dem lebendigen Gott. Bestelle alle 450 Propheten des Baal dorthin und die anderen 400 Propheten Gottes sind ermordet worden. Ich stehe alleine dort. Und er steht 450 Propheten des Baal gegenüber. Und er erbittet von Gott, dass Gott ein Zeichen gibt, dass er nämlich ein Opfer, was dort geschlachtet wurde, vom Himmel her mit Feuer verbrennt, obwohl es mit Wasser übergossen ist. Und die Baalspropheten tanzen einen ganzen Tag lang und ritzen sich und machen alles Mögliche, damit ihr Gott antwortet und er tut nichts. Und als Elia betet und nochmals betet, da antwortet Gott und setzt ein deutliches Zeichen, indem er dieses Opfer verbrennt. Und da geht Elia, so lese ich diese Geschichte, über seine Grenze. Er hat einen großen Erfolg Gottes erlebt. Gott hat ein Zeichen gesetzt, dass er Gott ist. Und dieser Erfolg verführt Elia dazu, dass er nun mit gleicher Münze heimzahlen will. So wie 400 Propheten des lebendigen Gottes umgebracht worden sind, so lässt Elia nun diese 450 Propheten des Baal umbringen. Er hat keinen Auftrag von Gott dafür. Und das Volk macht mit. Das Volk ist schon immer leicht verführbar gewesen. Und nun sagt ihm die Königin Isabel, Das, was du getan hast, das werde ich mit dir auch tun. Du wirst nicht länger leben. Und das ist der Punkt, wo Elia zusammenklappt. Die Angst überwältigt ihn einfach. Gott hat ihm viel zugemutet, die letzten 3 Jahre, und er ist mutig für Gott eingetreten. Aber, so schreibt es Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er war angewiesen aufs Gebet. Er hat für Gott gekämpft, aber jetzt ist Elia am Ende. Und dann heißt es im biblischen Text, er rennt um sein Leben. Und er flieht dort aus dem Norden Israels bis nach Beersheba, an den Rand der Wüste. Und dort lässt er seinen Diener zurück und geht selbst noch mal eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Solche Angst hat er und will sich verstecken. Und dann heißt es, er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er ist total erschöpft und lebensmüde. Ein kurzer Sprung ins Heute. Überall auf dieser Welt werden Menschen, die Jesus nachfolgen, verfolgt, müssen sich verstecken, fliehen oder unter Todesgefahr aushalten. Manche leben in größten Schwierigkeiten und manche sind erschöpft, entmutigt. Manche halten aus, andere fliehen. Viele bleiben Jesus treu, manche geben auf. Und es hat mich sehr berührt, in Beit Jala zu sein, in Bethlehem. Ich war auch in Ramallah, habe dort einen Pastorenkollegen besucht. Und mitzuerleben, die Situation ist bedrückend. Und menschlich gesehen, politisch gesehen, gibt es keine Hoffnung. Es gibt zurzeit, niemand hat eine Lösung. Und dann zu sehen, da sind Marlene und Johnny Schachwan und andere Mitarbeiter, ihr werdet dort sein. Und ihr seht dort euren Auftrag, trotz dieser deprimierenden Situation rundherum. Vielleicht sogar gerade deswegen. Als ein Botschafter Gottes dort zu sein, als Botschafter Gottes. Und auch Johnny und Marlene Schachwan bleiben dort, um Gott zu dienen. Und ein anderer Pastor, den ich besucht habe, der auch diese Verschärfung erlebt und diese Probleme, sagt, hier ist mein Auftrag, hier bleibe ich. Obwohl er weggehen könnte. Er hat noch einen anderen Pass. Und seine Frau ist Amerikanerin, lebt dort jetzt auch 40 Jahre. Aber sie wollen den Menschen dort in den palästinensischen Autonomiegebieten dienen und für sie da sein und ihnen das Evangelium bringen. Und das tut ihr auch. Und da kann man müde werden und erschöpft werden bei diesem permanenten Kampf. Und ich habe eine unglaubliche Hochachtung gewonnen vor Geschwistern, die in einer solchen Situation nicht nur aushalten, sondern sagen, hier ist mein Platz und hier ist mein Auftrag und hier bleibe ich. Und erbitte von Gott, dass er mir dazu hilft und dass er mir immer wieder die Hoffnung schenkt. Wir haben diese Herausforderung nicht. Wir haben alle Möglichkeiten in unserem Land. Wir werden nicht verfolgt, wir werden nicht unter Druck gesetzt. Wie gut haben wir es an der Stelle? Und wie gut, dass wir ein kleines bisschen durch unser Gebet und durch etwas Finanzen mithelfen können, dass andere ihren Dienst tun, dass ihr auch euren Dienst tun könnt. Nun sitzt aber heute Morgen auch vielleicht jemand hier, oder sehr wahrscheinlich, der auch entmutigt ist, erschöpft ist, aus ganz anderen Gründen und vielleicht weglaufen möchte, aus privaten Gründen, Kann auch sein, dass jemand sich für Jesus engagiert hat und müde geworden ist, sich jahrelang als Mitarbeiter eingesetzt hat und dann gab es irgendwelche persönlichen Rückschläge oder Missverständnisse oder Rückschläge und er hat keinen Erfolg gehabt in seiner Arbeit, er ist entmutigt. Und dann kommen solche Gedanken, wegzulaufen. Ich könnte es mir doch auch bequemer machen. So wie manche Mitchristen, die ihre Mitarbeit im Reich Gottes so auf einen Hobbybereich beschränken. Und wenn es dann schwierig wird, dann sagen sie, ach, das ist nicht mehr mein Auftrag. Wenn es etwas kostet, sich dann zurückziehen. Vielleicht bist du in einer solchen Situation oder in einer beruflichen, familiären Situation, die dich entmutigt. Aber vielleicht bist du auch in der Gefahr, dich glaubensmäßig zurückzuziehen oder aus der Gemeinde zurückzuziehen, weil Dinge vorgefallen sind, die schwierig waren. Schauen wir zu Elia. Elia schläft ein unter dem Wacholder. Sein Körper kommt zur Ruhe. Er braucht zunächst mal keine Bibelworte, er braucht einfach Schlaf. So einfach ist das. Das hebräische Wort für Seele, Nefesh, hat viele Bedeutungen. Es bedeutet auch die Bedürftigkeit des Menschen und es bedeutet Lebenskraft. Ganz natürlich, kreatürlich Lebenskraft zu bekommen. Gott sieht uns als ganze Menschen mit Körper, Seele und Geist, mit allem, was dazugehört. Und dann schickt Gott dem Elia jemanden in der Wüste vorbei. Luther übersetzt, Gott sendet ihm einen Engel. Da steht schlicht einfach nur einen Boten. Ich nehme mal an, dass ein Beduine von Gott beauftragt wurde, um dort in der Wüste zu diesem Elia zu gehen und nachdem Elia gut geschlafen hat, ihn zu wecken und zu sagen, Elia, steh auf, iss und trink. Und Elia macht die Augen auf, und er sieht dort einen Krug mit Wasser stehen und geröstetes Brot. Gott versorgt ihn auf diese Weise. Er trinkt, er isst sich satt an diesem Brot und dann schläft er weiter. Und dieser Bote Gottes, entweder bleibt er da oder er kommt wieder, weckt ihn nach längerer Zeit wieder auf und sagt, Elia, iss nochmal, trink nochmal. Und wieder steht dort ein Krug mit Wasser und isst dort Brot. Und so versorgt ihn Gott. Aber dann gibt ihm dieser Bote auch eine Ermutigung. Man könnte das auch als Entmutigung verstehen. Er sagt ihm nämlich, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Aber das bedeutet doch auch, dein Weg ist noch nicht zu Ende. Du kannst weitergehen. Lass dich stärken. Und Elia geht weiter. Er will zum Berg Horeb. Zu diesem Berg, wo Gott den Bund mit dem Volk Israel geschlossen hat, ihm die Gebote gegeben hat. Und Elia wandert 40 Tage durch die Wüste Negev, durch den Sinai und kommt dort zum Berg Horeb. Wir wissen gar nicht, warum er dahin will. Ich habe den Eindruck, der ist immer noch rastlos und immer noch in diesem Aktivitätsmodus. Der kann noch gar nicht irgendwie zur Stille kommen. Und da muss er halt mal 40 Tage laufen durch die Wüste zu diesem Berg, damit Gott mit ihm überhaupt reden kann. Und dann kommt er dort an und findet dort am Berg Horeb eine Höhle und übernachtet dort. Und jetzt ist er dort und jetzt hat er eigentlich nichts mehr vor. Jetzt kann Gott mit ihm reden. Und dann redet Gott mit ihm und Gottes Reden ist vollkommen unspektakulär. Gott stellt ihm nur eine einfache Frage. Was machst du hier, Elia? Das ist alles. Was machst du hier, Elia? Gott ist ein guter Seelsorger. Er quatscht ihn jetzt nicht voll, sondern er stellt die entscheidende Frage. Und das ist manchmal das Wichtigste, dass man die richtige Frage gestellt bekommt. Warum bist du jetzt hier an diesem Ort? Was machst du an deinem Ort, in deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Beruf? Was machst du dort? Bist du dort richtig? Wie geht es dir dort? Was sind deine Motive, deine Absichten, deine Ziele? Was willst du eigentlich? Diese Frage hat Jesus oft Menschen gestellt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Werd dir erstmal darüber im Klaren, was in dir selbst vorgeht. Und das gibt Elia die Möglichkeit zu antworten. Und das klingt so. Elia sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Er kann seinen ganzen Frust, seine Enttäuschung, seine Angst aussprechen. Und das ist oft zunächst einmal wichtig, sich das anzuschauen, was geht da eigentlich in mir vor. Es aussprechen, es benennen zu können, um dann weiterzugehen. Er spricht auch sein Gefühl der Einsamkeit an. Keiner versteht mich, keiner ist auf meiner Seite. Übrigens, objektiv stimmt das gar nicht. Wenn man auch die Vorgeschichte liest und so weiter, da wird von vielen Menschen berichtet, die ihn unterstützt haben und unterstützen. Sogar der Hofmeister des Königs Obadja, sein Diener, den er am Rand der Wüste zurückgelassen hat, der Bote, den Gott ihm schickt in der Wüste. Und Gott sagt ihm dann später sogar noch, es gibt noch 7000 Menschen, die auf meiner Seite und auf deiner Seite sind. Aber zunächst mal, Gott widerspricht ihm nicht, weil das Elias Gefühl ist. Er fühlt sich einsam und das darf er erst mal sagen und mit dieser Einsamkeit zu Gott kommen, und Gott argumentiert das nicht weg, sondern er hört zu. Es muss erst mal raus, es konkret zu benennen und auszusprechen. Und dann geht Gott in seiner Seelsorge weiter, auch nicht mit einer Erklärung, sondern er möchte Elia einfach seine Nähe zeigen. Es gibt Situationen, da braucht man Nähe, auch von Menschen und von Gott. Und manchmal sind Menschen die Ersten, die er als Boten schickt, damit wir Nähe erleben. Gott hört sich diese Klage an und dann sagt er ihm, der Herr sprach: Geh heraus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Gott will an ihm vorbeigehen und ihm dadurch seine Nähe zeigen. Und dann kommt ein gewaltiger Sturm. Und das können wir uns nicht vorstellen, was es bedeutet, allein in der Wüste zu sein, auf einem Berg. Und dann kommen die dunklen Wolken und der Donner und der angesagte Regen, und der Wind wütet so stark, dass Felsbrocken den Berg herunterschlagen. Ein riesiger Sturm, und Gott lässt es zu. So wie er bei manchen, der heute Morgen hier sitzt, auch Stürme in seinem Leben zugelassen hat. Wo du den Eindruck hattest, alles geht den Bach runter. So wie Jesus mit seinen Jüngern auf dem Meer war und es hat gestürmt und Gott hat es zugelassen. Aber so heißt es hier, Gott ist nicht im Sturm. Er will uns nicht vernichten, kaputt machen, sondern er ist da. Und dann heißt es, dann kommt als zweiter Vorbote ein Erdbeben. Die Erde wackelt. Und wenn man Fernsehbilder gesehen hat von Menschen, die in einer solchen Situation waren, das muss unglaublich beängstigend sein, wenn selbst der Boden nicht mehr sicher ist, auf dem man steht, und die Erde bebt. Und mancher ist auch ohne Erdbeben in seinem Leben durchgeschüttelt und das Lebenshaus droht zusammenzuklappen. Aber Gott ist da. Aber er ist nicht im Erdbeben, heißt es hier. Er zieht dir nicht den Boden unter den Füßen weg. Das macht Gott nicht. Sondern er ist das Fundament. Auch wenn die Erde bebt und wenn Stürme da sind. und dann kommt Feuer. Elia hat Gott auch erlebt, wie Gott Feuer schickt, als Zeichen, dass er das Opfer annimmt. Mose hat die Heiligkeit Gottes im Feuer erlebt. Man kann sich an Gott auch verbrennen, aber er will uns nicht verbrennen, als Person nicht. Gott war nicht im Feuer, heißt es hier. Und dann kommt etwas, wo alle Übersetzer versuchen, es irgendwie ins Deutsche zu kriegen, was dann passiert. Ein stilles, kaum wahrnehmbares Wehen. Eine leise Stimme. Ein leiser Wind. Martin Buber übersetzt, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, wenn man irgendwo im Gebirge ist und so hoch gekommen ist, dass man keinen Vogel mehr hört, dass es absolut still ist. Und man auf einmal den Eindruck hat, man kann die Stille spüren. Man kann sie hören. Ist ja paradox, aber so still. Und hier wird gesagt, diese Stille hat eine Stimme. Gott spricht durch diese Stille. Er sagt nichts, er spricht durch diese Stille. So habe ich es in der Wüste erlebt. Absolute Stille. Nur ein leichter Wind vielleicht. Und hier redet Gott nur durch diese Stille. In dieser Stille wird Elia berührt von Gott. Gott ist gegenwärtig. Gerade weil Elia nichts mehr hört und es auch nichts Besonderes zu sehen gibt, nichts Spektakuläres, kann er Gottes Gegenwart wahrnehmen. Er war so busy, so geschäftig, so aktiv und dann so entmutigt und erschöpft. Aber in dieser Stille kann Gott jetzt reden. Und Gott führt ihn in diese Stille. Warum? Nur damit er Gottes Gegenwart wahrnimmt. Die Stille ist nicht das Ziel, sondern dass er Gott wieder wahrnimmt. Diese leise Gegenwart Gottes, auch diese leise Stimme. Und das spürt Elia. Er umhüllt sein Angesicht, heißt es, weil er weiß, ich kann Gott nicht anschauen. Das brauche ich auch nicht, aber seine Präsenz ist da. Gott ist da. Das spürt Elia. Das ist das, was Gott wollte. Dass Elia sich für seine Gegenwart wieder neu öffnen kann. Du bist da. Das fällt uns so schwer. Auch in unserer geschäftigen Welt. In unserer geschäftigen Mitarbeit. Und wir können es auch nicht machen, dass solch ein Augenblick da ist. Wir können nur Raum geben für Stille in unserem Leben. Am Tag, dass wir uns etwas Zeit dafür nehmen oder mal eine Auszeit nehmen. Aber dass wir Raum geben für diese Stille, wie Gott uns dann begegnet, das ist seine Freiheit. Das ist durch keine Methode machbar. Aber er sagt, macht die Zusage, ich bin da. Und nach dieser Erfahrung stellt Gott ihm nochmal die Frage, was tust du hier, Elia? Und Elia erzählt wieder seine ganze Geschichte, genau das Gleiche, was er vorher auch schon gesagt hat. Aber ich glaube, es hat sich etwas in ihm verändert. Die Situation hat sich nicht verändert. Aber er weiß wieder, Gott ist mit ihm. Und Gott sagt ihm dann, jetzt geh wieder deinen Weg. Und er erklärt ihm, ich habe noch was mit dir vor. Und andere 7000 werden an deiner Seite sein. Ich komme zum Schluss. Vielleicht bist du nur dauernd aktiv. Ständig in diesem Aktivitätsmodus. Und hast vielleicht sogar glaubensmäßig den Kontakt nach oben verloren. Aber du läufst weiter. Vielleicht bist du durch irgendetwas entmutigt. Vielleicht brauchst du jemanden, der dir zuhört oder der dir einfach nur eine wichtige Frage stellt. Vielleicht brauchst du eine Auszeit, die du dir planst. Eins ist sicher. Gott ist da. Er ist da, auch wenn du unruhig bist und wenn du entmutigt bist, er ist da. Aber er möchte, dass du ihn wieder wahrnehmen kannst. Und das wird er tun. Jesus ist für dich da. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist es eigentlich Jesus, der zu dir kommt mit dem Brot und sagt, das Brot des Lebens für dich. Ich versorge dich, ich gebe dir das, was du brauchst. Ich bin für dich da. Nimm doch diese Zeichen und glaub mir. Und dann ist es eigentlich Jesus, der dir den Kelch reicht und sagt, so sehr habe ich dich lieb. So viel bist du mir wert, dass ich mein Leben dafür gegeben habe. Und es kann nichts geben, was dich von mir trennen kann, wenn du es mir abgibst. Die größte Schuld nicht. Aber auch die größte Unruhe nicht. Nichts kann es geben, das uns trennen kann von der Liebe Jesu Christi. Nimm diese Zeichen als seine Zeichen. Das Abendmahl kann ja leicht zur Routine werden. Nimm sie als Zeichen von Jesus. Ich bin da und ich bin für dich da. Heute Morgen und jetzt und hier. Amen.